Rick and Rush and Fums, Episode Nummer 15, während der Corona-Quarantäne etwas ganz Besonderes für euch. Dazu aber gleich mehr. Ich bin Ed Uli Hebel.
Und Ed Joachim Hebel.
Und wir haben uns Folgendes einfallen lassen. Fragen-Podcast hatten wir beim letzten Mal und dann haben wir überlegt, wie könnten wir das Ganze weiterdrehen. Also stellen wir die Fragen an jemanden, also nicht von euch an uns, sondern von uns an jemanden, der nah dran war an der Insel und es irgendwie auch immer noch ist. Ich stell dich einfach selber vor.
Sebastian Kneißl, grüß dich.
Boris Johnson.
Grüßt euch, ja, hallo.
Bei uns natürlich auch die Vorstellung immer original mit dem Twitter-Handle. Ich habe das von Power Wrestling Radio geklaut. Ich sage das gerne nochmal, weil die Jungs gesagt haben, das muss man immer sagen, wo man das her hat. Also wo finden wir dich in den sozialen Netzwerken?
Natürlich Twitter, da ist es Sepp Kneißl. Aber klar, Instagram, Facebook, da bin ich meist als Coach Sepp dann noch unterwegs.
Also vorneweg, ich duze Sepp, weil das wissen die meisten von euch, wir arbeiten zusammen. Er ist inzwischen Experte bei The Zone. Wir haben schon mehrere, 100 Schlachten vermutlich zusammengeschlagen, so ungefähr. Und wir werden natürlich später noch die Frage klären, wer denn dein Lieblingskommentator ist, mit dem du zusammenarbeitest. Aber warum haben wir dich hier? Ganz simple Sache. Du hast Anfang des Jahrtausends 5 Jahre lang bei Chelsea gespielt. Und genau da wollen wir ein bisschen eintauchen. Also insgesamt deinen Werdegang einmal beleuchten und logischerweise besonders herausheben, was dann so passiert ist auf der Insel. Jetzt nicht in dem Sinne klassischer Interviewstil, weil dazu kennen wir uns, glaube ich, so gut. Es wäre jetzt sinnlos, eine künstliche Distanz aufzubauen, sondern wir wollen einfach so ein bisschen aus dieser Zeit von dir was erfahren.
Wir wollen künstliche Nähe aufbauen.
Künstliche Nähe.
Erzähl uns doch mal, du bist, es war so 99 muss es gewesen sein, also kurz vor der Jahrtausendwende, dass Chelsea auf dich zugekommen ist und dir einen 5-Jahres-Vertrag angeboten hat.
Tatsächlich, es war 99, ich habe alles noch genau vor Augen. Es war kurz vor Weihnachten, also Anfang Dezember, hat mich mein Berater dann angerufen und hat gesagt, du setz dich mal bitte hin. Ich habe da den einen oder anderen Verein, der interessiert wäre, dich eben zu verpflichten oder eben auch näher kennenzulernen.
Im Alter von?
16 war ich damals. Und 16? Ja, 16. Und habe das Ganze natürlich auch erstmal gar nicht so ernst genommen, weil du denkst, wer kommt denn jetzt? Also ich habe damals bei der Eintracht gespielt, als junger Jahrgang in der A-Jugend dann noch mit dabei und dachte jetzt, von der Eintracht, dann mal gucken, wer da jetzt noch kommt. Und diese Scouts, die haben mich immer bei den Länderspielen beobachtet. Da habe ich dann für die damalige eben U16-Nationalmannschaft gespielt und sagte, setz dich mal hin. Und dann, dann waren es halt eben, waren es Bayern. War das Erste. Ich dachte, okay. Dann war es Ajax Amsterdam. Da dachte ich, das sind aber schon ganz schön andere Adressen jetzt. Ne? Dann kam Lazio noch mit dazu. Und dann sagte er Barca und Chelsea noch. So, und dann war ich erstmal ruhig. Ne? Und aus irgendeinem Grund hatte ich sofort dieses Gefühl, ich habe recht simpel aussortiert, und bin aber dann bei Chelsea gelandet, dass ich gesagt habe, als Erstes würde ich mir gerne diesen Verein anschauen. Zum einen natürlich Fable Premier League, England, ne, das kennenzulernen. Zum anderen war es damals eben auch so, dass ich gesagt habe, Bayern, habe ich jetzt keinen Draht zu. Ich bin ja schon bei einem Verein, es wäre ja tendenziell noch schwieriger, da in die erste Mannschaft zu kommen, als jetzt bei Eintracht Frankfurt. Also da wäre jetzt eher die Chance gewesen. Deutschland wollte ich nicht. Und dann habe ich gemacht, Holländisch spreche ich nicht. Ich spreche kein Spanisch, spreche kein Italienisch. Na, probieren wir einfach mal England. Schulnote war damals auf 4, also ich komme einigermaßen durch.
Also ganz gut,
Und dann habe ich mir das eben angeschaut. Und das war für eine Woche, kurz vor Dezember eben, kurz vor Weihnachten, 99. Und es war eher so ein Kennenlernen, eine Kennenlernwoche.
Das heißt aber, du hast Barcelona, Ajax oder so gar nicht kontaktiert, gesprochen, sondern du bist direkt auf Chelsea zu, oder sie auf dich und dann bist du hin.
Mein Plan war, mehrere Vereine sich anzuschauen. So, der Erste war aber Chelsea auf meiner Liste.
Ja.
So, und dann fliege ich da eben rüber mit meinem Berater. Wir waren von Montag bis Freitag waren wir in London. Und es wurde mir freigestellt, ob ich mittrainieren möchte. Dann habe ich gesagt, bin ich mittrainiert, dann trainiere ich bei der U18, U19 eben mit. Und habe gesagt, wenn ich die Chance habe, dort zu trainieren, dann mache ich mit, da habe ich Bock drauf. Und das erste Trainings, oder die erste Trainingseinheit war direkt mit den Reserves, also der U23. Ich habe schon gedacht, boah, hoppla. Also das ist schon mal ein Sprung. Da sind dann auch der ein oder andere ältere Spieler schon mit dabei, der erfahrenere. War schon echt eine krasse Geschichte. Ja, du kommst da raus, damals das Trainingsgelände in Harlingen. Harlingen noch in der Nähe von Heathrow. Ich glaube, da waren 10 Plätze, es war ein riesen Komplex, es war ein altes Gemäuer, waren alte Gemäuer, muss man schon tatsächlich sagen, Single Glazing, teilweise auch noch waren die Fenster kaputt in den Kabinen, also es war auch teilweise.
Da muss man dazu sagen, es ist auch das alte Chelsea, also bevor Roman Abramovich übernommen hat, jetzt sind sie inzwischen in Cobham, damals sind eben noch, wie du sagst, in Harlington und also du wirst dann später noch darüber erzählen, was dann passiert ist, als Abramovich übernommen hat. Aber es war ja sozusagen noch das sympathische alte Chelsea, das eher noch am Aufbauen eigentlich war und eben speziell Jugendspieler haben wollte. Das ist ja, Moritz Volz ist, glaube ich, ein Jahr zuvor zu Arsenal gewechselt. Ne? Das war ja total untypisch, dass Vereine aus dem Ausland in Deutschland wildern. Zu dem Zeitpunkt war noch dazu die deutsche Jugendarbeit jetzt nicht hochgepriesen.
Und mit Moritz stand ich ja in engem Kontakt, weil wir auch zusammen in der Nationalmannschaft gespielt haben. Also wir kannten uns. Er war Kapitän, ich war teilweise zweiter Kapitän. Und wir hatten einen sehr engen Austausch, dass ich ihm auch gesagt habe, du, ich komme jetzt nach London, ich schaue mir das Ganze mal an. Du bist ja jetzt schon ein Jahr da bei Arsenal. Und dann ging es eben los, Montagmorgen, du kommst da rein, dieses Trainingsgelände. Und da ist dann Marcel Desailly, Didier Deschamps, Franck Leboeuf, dann war es Tore André Flo, Roberto Di Matteo, der dann mit dabei. Und die laufen einfach alle über den Gang, dann sind die Reserves noch mit dabei und die U19. Und dann sind das 8 verschiedene Kabinen und du wirst da einfach platziert. Da, hier rein, da hast du dein Trainings-Equipment, so, und dann gehst du da raus, trainierst mit und denkst, oh, pff, echt cool. Mick McGivern war damals der Reserve-Trainer. Und auf dem Nebenplatz trainieren die Profis. Zeitgleich. Geile Erfahrung, weil das hatte ich so nicht in Frankfurt. Ja, und kannte das eben nicht, so nah ranzukommen. Wurde es immer abgeschottet. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag durfte ich dann eben bei den Profis sogar mit trainieren. Was für mich eine extrem spannende Erfahrung war. Teilweise abends noch im Bett gelegen und gezittert. Ja.
Heute damit, würdest du twittern,
stand ja, richtig. und hab dann letzten Endes am Ende, am Freitag dann entschieden, ich fliege zu keinem anderen Verein mehr. Das war so sympathisch über die Woche hinweg. Also gibt es ja auch noch 1000 Geschichten, die man da erzählen kann. Aber da war für mich klar, da möchte ich hin. Sie haben mir diesen sportlichen Werdegang so aufgezeigt, dass sie gesagt haben, das passiert mit dir. Im ersten Jahr U19, zweites Jahr.
Wer war da ein Ansprechpartner? Also wer hat sozusagen das Recruitment bis deine sportliche Perspektive dir erklärt?
Also hauptsächlich war Mick McGivern für mich zuständig, der Trainer eben der Reserves. Natürlich gab es noch ein, zwei andere Personen, aber Mick McGivern war so mein Ziehvater in dem Sinn, dass er eben gesagt hat, ich schaue auf dich. Damals war Jim Duffy Trainer der U19, Schotte, mit dem ich später dann nochmal in Kontakt gekommen bin, als er Trainer in Schottland war. Und dann war das immer ein enger Austausch. Ja, ich war auch der erste ausländische Spieler, in dem Sinne, dass jetzt Deutsche, es gab ein paar Schotten und ein paar Waliser, die dabei waren. Aber ich war der erste Deutsche in dem Sinn im Verein. Und das war eigentlich eine spannende Erfahrung, weil wie geht ein Verein damit um, wenn du das erste Mal hast? Ja, das sind ja auch viel oder echt talentierte Jungs. Und jetzt kommt ein anderer, der eingekauft wurde, ein bisschen mehr Geld verdient als die Einheimischen. Und wie gehst du da politisch auch mit um? Wie verkaufst du das? Und das war echt eine spannende Zeit auch.
Gibt es da in deiner Mannschaft noch jemanden, der dann auch später Profi geworden ist zum Beispiel? Wo du sagst, du erinnerst dich noch an den? So U19 oder U16 oder U17?
Ja, damals war es ja auch so, dass Robert Huth 4 Wochen später zum Verein kam.
War noch nicht 16, glaube ich.
Richtig, genau. Er musste erst 16 oder war, ich glaube, am 15. August hat er Geburtstag. Und unmittelbar nach seinem, ich glaube, am 16. war er dann in England. Ja, also er hat diesen Vorvertrag unterschrieben, kam dann eben rüber. Und ich glaube, Robert ist so der bekannteste Name dann aus dieser Jugendmannschaft, der sich dann eben etabliert hat.
Ich habe noch, gelesen, Carlton Cole war mal noch in der Truppe auch irgendwie.
Richtig, genau. Carlton war gerade in der ersten Saison für mich ein wichtiger Mitspieler. weil ich ja immer so derjenige war, der sich fallen lässt als Stürmer, mehr so in die Zehnerrolle kommt und eben zu schauen, wen kannst du einsetzen. Und Carlton war vorne immer drin. Und ich glaube, in der ersten Saison habe ich ihm über 20 Dinge aufgelegt, habe selber, glaube ich, 15, 16 gemacht. Und das war echt eine geile Saison, hat echt Spaß gemacht. Und der Junge hat vorne alles weggeknipst, was man ihm wirklich dann aufgelegt hat.
Ja, also Robert Huth kennt man ja hierzulande medial jetzt fast gar nicht oder als jemand, der sehr trocken auftritt. Bei Stoke-Zeiten, glaube ich, habe ich wöchentlich versucht, den irgendwie zu bekommen, mit dem zu reden. Der hat so gemacht, die Sarah hieß die, die Pressearbeit gemacht hat. Ja, fein, aber sie geben es an Robert weiter, sie würden also sofort zusagen. Und Huth hat offenbar nie geantwortet. Sie hat immer gesagt, ja, no respond.
Das war auch tatsächlich damals schon kein so. Ne? Der hat einfach keine Lust, der wollte kicken, der wollte in Ruhe gelassen werden und hat da eine klare Meinung gehabt. Ich glaube, wir haben einmal irgendwo zusammen ein Interview gemacht. Ich glaube, Elf Freunde war es, bin mir aber jetzt nicht sicher. Und das war auch das Einzige, das ich gesehen habe, dass er freiwillig gesagt hat, ich glaube, das war noch gar nicht mal freiwillig, sondern dann wurde vom Berater schon fast dazu gedrängt, jetzt mach doch mal was.
Ich habe es bei Sky auch mehrfach versuchen sollen, damals, als die Meistersaison war mit Leicester. Und ja. Da hieß es so quasi, es wäre ein Traum, wenn du es hinbekommen würdest, Fuchs und ihn im Interview zu haben. Der muss da bloß irgendwie, kurz gelesen, und der Fuchs gleich gesagt, ich kann fragen, aber er wird nicht ja sagen. Das war gleich so, okay. Und dann habe ich nie was gehört. Und der Fuchs war immer dabei und er nimmt sagt nichts.
Es ist ja durchaus auch interessant, dass Robert und deine Karriere sich unterschiedlich entwickelt haben. Also Robert ist ja dann tatsächlich in die erste Mannschaft irgendwann gekommen und Ranieri hat ihn ja später dann nochmal zu Erfolgen geführt. Also ich glaube, es war bei Ranieri, ne, als er durchgebrochen war, zu
genau. später. Ja, war Ranieri.
Ranieri, ja. Und mit dir ist es so, hat sich das Ganze ein bisschen schwieriger dargestellt. Also du du hast in der ersten Mannschaft mittrainiert und zwar relativ fix, ne? Aber Vialli war dein Trainer sozusagen erste Mannschaft und da wurde es dann ein bisschen holpriger schon.
Genau, also Vialli war eigentlich der ausschlaggebende Punkt in dieser Kennenlernwoche, als ich bei den Profis mittrainiert habe. Da gab es zu diesem ausschlaggebenden Punkt, am Donnerstag war dieses Abschlussspiel Team A gegen Team B. Ich war in Team B logischerweise. Die A11 hat sich dann schon mal vorbereitet. Eben am Freitag wäre dann das Abschlusstraining gewesen. Samstag Spiel, da war ich natürlich noch nicht mehr dabei. Und Donnerstag war so dieses Spiel und dann ging es 1-0 für Team B aus. Und ich weiß noch genau, wer das Tor gemacht hat. Und das war ich. Nach Vorlage von Gianfranco Sola. Der aus der Fitness, also aus einer Verletzung wieder zurückkam.
Vielleicht für die, die ihn nicht kennen.
The Magician. The Magician. Und noch spannender macht es eigentlich, dass die Situation, ich erziele das Tor im Zweikampf gegen Marcel Desailly. Okay. Und
vielleicht für die, die den nicht kennen.
Und
legt sind ja auf Legendenniveau unterwegs.
Also die, die ihn nicht kennen, ausschalten jetzt, weil das ist
gemein. Genau. Und das war natürlich eine Situation, dass dann, ich weiß noch genau, Ray Wilkins, Rest in Peace.
Letztes Jahr verstorben, ne?
Genau.
Ja.
Hat das Spiel eben begleitet. Gianluca Vialli war mit einem Stürmerklub-Torer André Flo noch ein bisschen Torschusstraining machen und kam dann nach diesem Spiel zurück und fragte dann eben, what was the score? Und also wie ging das Spiel aus? Und Ray Wilkins sagt 1-0. Und dann fragt er, wer hat das Tor gemacht? The German. So, und dann schaut er mich an und sagt, come with me. So, und dann bin ich mit Vialli und Tore André Flo am Donnerstag nach dieser Trainingseinheit nochmal extra zum Torschusstraining gegangen, um die ersten Worte zu lernen als Stürmer. Time, also du gehst dem Ball entgegen, hast im Rücken zum gegnerischen Tor, bekommst den Ball angespielt, in den Fuß gespielt und dann heißt es immer Man on, bedeutet Hintermann, also wieder klatschen lassen, Time, aufdrehen und Abzug, Vollgas aufs Tor. So, und das war natürlich dann eine Situation. Ich stehe mit Vialli da und Tore André Flo. Und dann habe ich gesagt, so, danke, ja, da unterschreibe ich. Und dann ging es eben weiter, ich unterschreibe. Ein paar Wochen später wurde Vialli eben entlassen. Claudio Ranieri hat übernommen. Und ich war durchgehend eigentlich bei der ersten Mannschaft mit dabei, habe immer trainiert. Und
es war aber immer noch nicht die Zeit, dass er Abramovic übernommen hat. Das war dann so irgendwann in der Ära Ranieri sozusagen, wo sich dann ja auch wegen
einiges
gedreht hat.
Genau.
Ja.
Und ich war dann eben in der Vorbereitung 2003, 2004 war ich mit dabei und war auch im Trainingslager mit dabei in Rocca Porena in Italien, das weiß ich noch. Und Claudio Ranieri hat mich auch spielen lassen gegen Lazio Rom war mein erster Einsatz im Freundschaftsspiel.
Passenderweise.
Passenderweise war noch Jabs Damm, Dejan Stankovic, glaube ich, Peruzzi im Tor. Und habe ich einen ganz guten Auftritt gehabt. Und dann kam Ranieri zu mir und sagt, hey, du wirst deine Zeit in dieser Saison bekommen. So, super. Du hast ja echt dich da hochgearbeitet. Robert Huth war damals schon in der ersten Mannschaft. Und ja, da habe ich mich echt gefreut. Und ich glaube, 10 Tage später kauft dann Roman Abramowitsch oder übernimmt diesen Verein, kauft den Verein und haut auf meiner Position. Ich war dann eben in der ersten Mannschaft im linken Mittelfeld, links oder rechts jeweils eingesetzt. Damien Duff als Vereinsrekord. Und damit wusste ich dann auch, boah, jetzt wird es schwer.
Wie ist Ranieri so, ist ja so trocken, taktisch, langweiliges Training, also so hört, so der Tinkerman, der auch irgendwie immer permanent irgendwas versucht.
Langweilig kann ich überhaupt nicht bestätigen. Nein. Das ist im Vergleich zu, jetzt muss man immer Vergleich zu nennen, also wenn du natürlich jetzt sagst, im Vergleich zu José Mourinho, was wir danach hatten, ja, war es natürlich etwas langweiliger. Trotz allem habe ich sehr, sehr viel von ihm gelernt. Es waren auch sehr viele Läufe ohne Ball dabei, typisch italienisch. Viele 100-Meter-Läufe, viele 400-Meter-Läufe. Ja. Er hat sehr viel auf Fitness eben geachtet, aber ich habe sehr viel taktischer Natur eben bei ihm gelernt und er war jetzt nicht der Trainer, der viel mit den Spielern spricht zu diesem Zeitpunkt. Wie es dann später war, hat man ja immer wieder was anderes gehört, aber zu diesem Zeitpunkt war es dann eben so, dass er seine Sache eben runtergearbeitet hat, sehr diszipliniert, sehr klar auch in den Ansagen, obwohl er eben nicht das beste Englisch gesprochen hat. Und sein Trainer stand
noch nicht, ne?
So, ja, es geht so. Und es war damals noch anstrengender, noch, ja, das zu verstehen. Ja. Coaching-Staff war auch hauptsächlich italienisch. Von daher war das schon eine Herausforderung. Aber ich habe, wie gesagt, sehr viel gelernt. Ich habe eine super Zeit gehabt. Aber ich kann auch verstehen, das hat er uns dann auch klar deutlich gemacht, er hat, ich glaube, 8 neue Spieler bekommen. Weil er dann Juan Sebastian Verón, Hernan Crespo mit dabei. Es war Baudewijn Zinden.
Matthias Käsmann, oder?
Käsmann war noch mit dabei. Wie gesagt, Damien Duff war für mich eben so ausschlaggebend, weil er auf meiner Position war. Hein Rom kam ja irgendwann auch noch mit dazu und hat er uns klar eben gesagt, es waren 3 junge Spieler, wo er gesagt hat, ich glaube, für euch wird es jetzt schwer, weil ich muss jetzt auch Titel gewinnen, ich stehe jetzt unter einem enormen Druck. Und da habe ich dann auch gesagt, also ganz ehrlich, das verstehe ich, das ist vollkommen in Ordnung.
Aber jetzt im Vergleich zu Vialli, der ja auch so ein bisschen so ein Lebemann war, wie war der denn so? War der taktisch diszipliniert?
Der war zunächst auch Spielertrainer.
Ja, genau. Spielertrainer am Anfang, genau.
Der ist ja auch immer, das ist schon ein wilder Charakter irgendwo, so.
Also ja, es war ein Lebemann, definitiv, war aber sehr nah an der Mannschaft dran und das war, glaube ich, noch so sein Pluspunkt, dass er, klar mit Ray Wilkins im Rücken, so diese Trainerpersönlichkeit noch hat, der auch mal ein bisschen schärfer wird, der auch die taktischen Elemente mehr mit reingebracht hat. Graham Riggs war damals noch mit im Coaching-Staff und das hat ihn so, hat ihn natürlich unterstützt. Er war derjenige, der näher an der Mannschaft war, konnte dieses Spielerdenken mit reinbringen und die anderen beiden haben eher die Einheiten, das taktische Element gemacht. Da unterscheidet sich natürlich klar zu Claudio Ranieri, der alles selbst gemacht hat.
Lass uns nochmal vielleicht ganz kurz, als du die ersten Schritte so in die erste Mannschaft gemacht hast, dort trainiert hast. Also ganz anderes Niveau natürlich, aber wenn bei uns so C-Jugend, B-Jugend, wenn Spieler von außerhalb kommen, also unsere Wege haben sich dann später nochmal gekreuzt, auch wenn du mich nie wahrgenommen hast, aber du hast ja dann später nach Burghausen gewechselt, da habe ich in der Jugend damals gekickt. Und wenn jetzt zum Beispiel in der B-Jugend einer von 60 München kam und insbesondere war ein Jüngerer, dann habe ich den immer schön begrüßt im Training. Also war das bei dir auch so, dass dann irgendwie mal so ein, keine Ahnung, Leboeuf gesagt hat, dann hole ich mir jetzt mal den Kneißl, wenn der da dribbelt.
Also deiner Fragestellung hast du gut recherchiert, weil da gab es tatsächlich eine Story. Und zwar war es John Terry damals. Und ja, ich weiß, war gar nicht lange da, innerhalb der ersten Woche. Und ja, bin am Ball, also war ein technisch guter Spieler. Lauffreudig nicht, also bedeutet er, wollte einen Ball in den Fuß. Und habe dann gegen einen Engländer in der Reserve-Mannschaft dann im Trainingsspiel, Mark Nichols heißt er, Mark Nichols, habe ich getunnelt, ungewollt. Das war die einzige Option, die ich hatte, um eben vorbeizukommen. Das war einfach so drin, eben aus dem Instinktfußballer, sagt man ja. Ich tunnel ihn, komme zum Abschluss Und ich höre nur noch, wie Mark Nichols zu John Terry, der eben auch in der gegnerischen Mannschaft war damals, er ist zwischen den Reserves und der ersten Mannschaft gependelt, wie er zu ihm sagt, JT, do him. So, und mein
das
Englisch,
lässt sich an John Terry jetzt nicht zweimal sagen.
Und auch wenn meine Schulnote damals eine 4 war, dieses JT, do him, das habe ich schon noch verstanden. Und ich wusste, irgendeine Aktion kommt jetzt. Und es hat auch keine 2 Minuten gedauert. Klassiker, du bekommst den Ball, drehst dich auf. Und in dem Moment, dass du dich aufdrehst, kommt John Terry von der Seite, beziehungsweise in die Richtung, in die du dich aufdrehst, und kommt mit einer Grätsche, die fair, aber hart war, und nimmt eben Ball und Gegner mit, wie man immer so schön sagt. Und ich kann mich echt daran erinnern, dass ich, naja, so einen guten Meter in der Luft lag und eine gute Sicht auf die ganze Situation hatte. Ja, und es tat weh. JT ist dann auch aufgestanden, weggelaufen, und alle haben natürlich gegrinst, aber ich selbst musste auch grinsen, weil ich dann so gemerkt habe,
Welcome to England.
Ja, genau. Also grundsätzlich der Unterschied zu Deutschland, dass die Reserven mit der ersten Mannschaft gemischt sind, der war ja zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen extremer, ne?
Du hast dich eigentlich überall getroffen, ja? Also U19, Reserves und erste Mannschaft. Mhm. Schon angefangen eben im Trainingsgelände, dass du im gleichen Flur bist. Bist nicht in derselben Kabine, aber im selben Flur. Und du läufst dir eben über den Weg. Du bist beim Essen auch komplett gemischt. Und das finde ich tatsächlich sehr gut. Ja, das war auch ein wichtiger Punkt für mich, um eben in den Austausch zu kommen mit der ersten Mannschaft. Ein Faktor von der ganzen Sache war noch, als U19-Spieler hast du 2 Spieler aus der ersten Mannschaft zugewiesen bekommen, denen du die Schuhe putzen musstest.
Ei.
Ja, finde ich nach wie vor ein super Element.
Ja.
Warum? Du kommst in Kontakt mit den Jungs, mit denen du eigentlich auf dem Platz stehen willst. Du willst da hinkommen. Du kommst in den
Wen
Austausch.
Wie hast du die Schuhe geputzt? Das ist natürlich die Frage.
Ja. Und zwar war es...
Damien Duff. Schön reingesprungen.
Das war dann später, da war ich dann schon raus, immer im ersten Jahr. Ich musste es auch nur ein Jahr machen. War es Albert Ferrer damals, auch vom Barca, Rechtsverteidiger, und Marcel Desailly.
Okay.
So. Und gerade von Marcel habe ich natürlich sehr viel gelernt. Warum? Du bist jeden Tag mit ihm im Austausch und du baust ja eine gewisse Beziehung auf, eine Freundschaft. Und zum Schluss war es auch so, Marcel hat sich immer erkundigt, wie ich gespielt habe. Beim Trainer.
Okay.
Und das macht wirklich einen Profi aus. Und dann kam er zu mir und hat dann eben auch gesagt, hey, ich habe gehört, du hast ein Tor gemacht, aber da hättest du ein bisschen mehr machen können.
Der war zu dem Zeitpunkt schon Weltmeister.
Richtig.
Also ist schon so ganz geil.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ist es nicht generell so, du bist ja da hingewechselt mit 17 dann.
Genau.
Ist man dann nicht starstruck? Also du kennst die ja nur aus dem Fernsehen sozusagen. Da ist ja vermutlich WM 98 geschaut und plötzlich steht der DSA gegenüber. Das ist ja eine Frage, die sich wahrscheinlich viele junge Fußballer stellen müssen, wenn du dann zum ersten Mal den oder den triffst.
Im ersten Moment bist du natürlich starstruck. Das ist so...
So boah. Wie jetzt bei dir quasi. So.
Also, wir kennen uns ja schon länger von daher.
Keine Witze, wir kommen ja später nochmal drauf. Als du nach Burghausen gewechselt bist 2005 und wir uns angeguckt haben, Alter, der Kneißl.
Ja, komm nach Burghausen. Alter, wir dachten, Messi persönlich kommt jetzt. Was will der jetzt bei Wacker Burghausen?
Ja, aber das, also dieses Gefühl eben, dass du reinkommst und du siehst da Weltmeister. Ja, und die sprechen ganz normal mit dir. Das war im ersten Moment schon komisch. Also, wo dann gesagt hast, coole Nummer. Das ist für mich Profi. Und das hatte ich eben bei der Eintracht nicht, weil es ganz klar getrennt war. Ist auch kein Vorwurf an die Eintracht, aber es war halt einfach, es ist unterschiedlich. Und ich finde es nach wie vor eine sehr gute Variante, dass du eben den Kontakt zwischen Jugendspielern und Erstmannschaft trotzdem irgendwie herstellst. Nicht, dass sie alles miteinander teilen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie im selben Kraftraum auch die Zeit verbringen müssen, sondern bring sie einfach in Kontakt durch solche Aktionen. Ich finde auch nach wie vor nicht, dass es Kinderarbeit ist, wo es ja so ein bisschen vorgehalten wurde, wenn du mit 16 da was machen musst, sondern das ist wie so eine kleine Ausbildung, durch die du durch musst.
Und ja, ist auch so ein Hierarchien da behalten, klar, verstehen, einordnen. Du wirst ja, gehst ja da auch hin und hast ja wahrscheinlich ein gewisses Selbstbewusstsein, wie du es auch angesprochen hast.
Ja, und ich meine, ich bin ja mit einem Profivertrag rüber und ich habe sehr, sehr gutes Geld verdient.
Was war das damals? Also beim alten Chelsea ist ja ganz interessant, das mal zu erfahren, und vielleicht auch jetzt im Vergleich zu dem, was beim neuen Chelsea bezahlt wurde.
Also ich glaube, damals das Handgeld war so hoch, dass mein Vater wirklich 5 Jahre dafür hätte arbeiten müssen. Ja, und mein Vater hatte ist Polier auf der Baustelle, sehr gut auch verdient, sehr hart gearbeitet, ist mittlerweile selber Unternehmer, da hatte es locker wieder in der Tasche, was ich damals verdient habe, aber die Summe war schon weit über eine halbe Million.
Ging es auch dann direkt darum?
Das ging alles an dich, also
100%. In Teil
Berater
so, ja. Genau, also immer wieder pro Jahr, es war ja ein 5-Jahres-Vertrag. Ah. Und jetzt gehst du als 17-Jähriger darüber und je nach Kurs, das waren dann glaube ich irgendwie zwischen 12.000 und 15.000 Pfund pro Monat, die du dann verdient hast. Ja, und das ist ja schon echt ordentlich.
Ja.
Ne? Und jetzt hast du aber Kontakt mit Leuten, die natürlich über diese 10, 15, ja. 20.000 Pfund lachen. Ach, ja, ne?
Was war es bei der Eintracht im Vergleich dazu? Oder gab's da noch, oder warst du da noch
Amateur? Ich glaube, bei der Eintracht war es irgendwie...
Im Vergleich dazu nur, wahrscheinlich ist es ein Bruchteil wahrscheinlich, oder?
Ja, es waren irgendwie 200 oder so irgendwie im Monat, 250 also oder so.
In Anlehnung an einen Podcast, den Yogi immer hört, was war das Erste, was du dir gekauft hast von deinem neuen Lohn?
Von meinem neuen Lohn? Boah, gute Frage. Ich kann es dir gar nicht sagen.
Aber kein Ferrari oder so?
Nee, also nee gesagt, tatsächlich nicht.
Hoch und dann...
Da war ich echt noch, Gott sei Dank hatte ich meine Eltern ja im Rücken, die da aufgepasst haben. Diese abgehobene Phase, die kam so nach 2 Jahren. Da habe ich dann.
Da kommen wir gleich noch drauf.
Genau. Die natürlich aber auch Teil einer Fußballerkarriere ist. Also, ne, dieses Abheben mal, du verdienst viel Geld, ist viel Aufmerksamkeit, das ist ja auch ganz normal.
Ja.
Ich kann es dir aber tatsächlich nicht sagen. Klamotten war immer ein Thema und ich glaube, für was ich viel Geld ausgegeben habe, das weiß ich, war für damalige Handys. Also ich glaube, ich habe mir im Jahr 5 neue Handys gekauft, irgendwie zu schauen. Damals das neue Nokia oder BlackBerry, was alles rauskam. habe ich da immer wieder versucht, dabei zu sein.
Die Fußballer heute sind ja alle so Modeheads. Wer war der Typ bei Chelsea damals?
Damals war es Mario Melchiot.
Oh, okay.
Ja, er war echt ein Styler. Das war, alle haben sich immer wieder gefreut, wenn er morgens reinkam und hat irgendwas Neues, Ausgefallenes dabei gehabt. Er war auch damals der Erste, der ein iPod in der Hand hatte. Der Erste, der ein Riesenteil war. Also war immer so ein kleiner Trendsetter.
Okay. Dafür hat jetzt das meiste Geld für Frauen ausgegeben.
Das weiß ich nicht, wer das gemacht hat.
Aber das ist dann ein Sonderpodcast, die nächste Runde. Ausgabe 16.
Gab es auch irgendeinen Typen jetzt in der ersten Mannschaft, kann man ja jetzt sagen, und wir hören das ja eh nicht, wo du gesagt hast, so, oh nee, arroganter Assi.
Also,
der Stempel macht es jetzt schwer, natürlich da einen Namen drauf zu sagen, wahrscheinlich.
Naja, also es gab schon einige Spieler, die natürlich sehr, in England sagt man, full of themselves waren, die eben sehr überzeugt waren, die natürlich auch diese Phase vielleicht, wie ich es ja schon angedeutet habe, das doch sehr überzeugt sein von seiner Person dabei haben. Trotz allem waren es immer spannende Persönlichkeiten, also Mark Bosnich zum Beispiel, der damals Torhüter. Also,
hat er wirklich so viel gegessen, wie immer erzählt worden ist?
Er hat sehr viel gegessen, hat aber auch sehr viel Party gemacht und es wurde ihm ja letzten Endes dann auch zum Verhängnis die ganze Zeit, aber er war sehr überzeugt von sich und trotz allem konnte ich da immer wieder mitnehmen. Er beschäftigt sich mit seinen Stärken. Er hat sie teilweise zu hoch bewertet, okay, aber er weiß, was er kann. Ja? Und viele junge Spieler ist ja auch immer so ein Thema, wo fühlst du dich sicher, wo fühlst du dich eben nicht sicher? Thema mentale Stärke. Und Emmanuel Petit war damals einer, der sehr überzeugt war, aber auf eine sehr sympathische Art und Weise.
Aber dann die Anschlussfrage, was waren denn deine Stärken damals auf dem Feld und vielleicht auch abseits?
Also meine Stärken waren definitiv dieser Blick für einen Mitspieler, dass ich eben immer wieder Carlton Cole beispielsweise einsetzen konnte. Später war es dann auch Michael Forsell.
Gladbach dann später auch.
Genau, der immer auch zwischen erster und zweiter Mannschaft gependelt
ist. Oder Junge Mohani. War der noch da?
Nee.
In Burghausen?
Nee, der war dann immer da.
Der war irgendwie so...
Nee. Die Zeit.
Krejci, ja.
Marek Krejci war dabei.
Okay, genau. Aber vergiss den dämlichen Einwurf.
Aber die, genau, also eher so auf diese, als Stürmer vorne anzufangen. Ich mag es, mit einer Doppelspitze zu spielen. Und dann lässt sich einer eben diese Zehnerrolle fallen oder zwischen die Linien, wie man ja gerne sagt im modernen
wird
Fußball.
Spiel
da wird meistens meistes Spiel entschieden.
Habe ich bei dem YouTube-Video gelernt.
Ein kleiner Insider. ja, das waren so meine Stärken, eben gerade diese technische Komponente, erster Kontakt sofort in die Richtung eben mitzunehmen, weil ich genau wusste, wie ist die Aktion. Auf der anderen Seite war ich auch echt dafür bekannt, im 16er, wenn der Ball kommt, mit einem direkten Abschluss die Dinge auch gefährlich aufs Tor zu bringen.
Jetzt hast du in der ganzen Zeit kein Ligaspiel für Chelsea gemacht.
Ja.
Du warst ja quasi der Mitbegründer dieser Lone Army Zeit, also einer derer, die dann aus der Jugend verliehen worden sind, hat sie dann ja immer mehr aufgefüllt mit internationalerem Scouting. Für dich so, was waren so die merklichen Veränderungen, als Abramovich übernommen hatte? So, du hast schon gesagt, jetzt muss dann plötzlich Silber her, aber hat sich dann noch mehr im Club, ist es größer, schneller geworden, ist es unorganisch gewachsen?
Also es ist natürlich, ich kann mich noch an den Moment erinnern, als wir das erste Mal Roman Abramovich getroffen haben und wir standen auf dem Platz. Und es war klar, der Big Boss kommt jetzt irgendwann demnächst. Auch in Harlingen waren wir noch. Und auf einmal sehen wir an dieser Straße 6 schwarze Limousinen einfach vorbei brettern. Aber das war richtig gebrettert. Ja, die haben, also Speed Limit waren völlig wurscht. Und es musste einfach nur schnell gehen, dass dieser Mann von der Straße kommt, damit ja nichts passiert. Und dann mussten wir uns alle nebeneinander aufreihen und dann ging er da durch. Und
wollt ihr das so, oder?
Ja, war so die Ansage. Okay. Wir mussten machen. Also auf der einen Seite hat es sich so angefühlt, als wären wir wie seine Spielfiguren. Er hat uns jetzt gekauft. Auf der anderen Seite war er einfach nur super sympathisch. Ein ganz netter Mann eigentlich, der nur Spaß hat am Fußball. Und hat jedem die Hand geschüttelt.
Privat.
Ja, das ist Hello hat er schon noch rausgebracht. Aber es gab auch Zeiten, dass er einfach, auf einmal war der umgezogen auf dem Platz und hat dann Elfmeter geschossen. Ja, das hat so keiner mitbekommen. Und dann wollte er einfach mal mitrennen und wollte mal gegen den Ball treten. Und er war wie ein kleiner Junge. Mhm. Und du schaust ihn dann an und denkst, geil, ist einer von uns.
Ja.
Ja, obwohl er so viel Geld hat und so viel Macht. Und naja.
Das, glaube ich, war schon früh spürbar, dass der jetzt keiner der klassischen Investoren ist, der irgendwas rausziehen will am Ende, sondern der wollte wirklich einfach, dass sein Team gewinnt.
Und er hat es entsprechend auch, auf die erste Frage nochmal einzugehen, schon auch mit Tempo vorangetrieben. Mhm. Also er wollte jetzt nicht ewig warten.
Ja.
Er hatte ein Ziel und entsprechend wurde das Trainingsgelände auch schnellstmöglich
umgebaut, gekauft, die Schulden übernommen. Also ich meine, der hat ja wirklich was gemacht. Also der Verein steht mit als einer der Besten da momentan.
Ja, wie gesagt, also gerade als er übernommen hat, hat er keine 2 Wochen gedauert, da hat er ja wirklich viele Spiele eingekauft und geht natürlich viele Container noch am Trainingsgelände mit eingebaut, neue Möglichkeiten mit reingebracht, was jetzt Gym betraf oder die Physioabteilung eben vergrößert und. Und damit hast du aber auch in der Trainingsgestaltung gemerkt, hoppla, jetzt haben wir ein ganz anderes Niveau. Auch Claudio Ranieri in seiner Ansprache wurde deutlich schärfer. Mhm. Ja, also es war schon auch klar zu spüren, da kommt jetzt einer, der will Erfolg, er bringt das Geld mit, aber er fordert jetzt auch schnellstmögliche Umsetzung.
Und daneben mit der Grund auch, dass dir ein Dach vor die Nase gesetzt wurde und du irgendwann hast anfangen müssen, anderweitig irgendwo Spielpraxis bei den Herren zu sammeln. Du warst ja inzwischen dann schon nahe der 20.
Genau, und da war es dann eben so, dass mir nahegelegt wurde, hey, jetzt musst du mal schauen, dass du irgendwie Herren Erfahrung bekommst. Mhm. Und jetzt komme ich wieder zurück auf Jim Duffy, der im ersten Jahr mein U19-Trainer war. Der ist in der Zwischenzeit in Schottland gelandet bei Dundee FC in der ersten Liga und hat sich eben daran erinnert und hat die Reserves eben beobachtet und hat dann gesagt, hey, Sepp könnten wir ganz gut gebrauchen oben in Schottland und wollen wir mal eine 6-monatige Leihe ansteuern. Und dann habe ich es eben gemacht, weil ich wusste, okay, ich komme jetzt an den Jungs nicht vorbei, ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann habe ich die 6 Monate eben in Schottland absolviert, war von Januar bis Juni eben, war eine tolle Zeit, ich wäre gern dort geblieben. Alle haben auch gesagt, also von allen Seiten war es geklärt, nur kam dann eben the special one. Ja, eben zur Saison 2004, 2005 und er hat gesagt, alle Jugendnationalspieler möchte er wieder sehen und möchte sie in der Vorbereitung sehen und damit war dann das Thema eben dann die FC leider durch, weil sie ja auch planen mussten, sie brauchten dann eben Backup
ja, okay.
Ja, und war dann schade.
Aber was ich mich immer frage, ist, wenn du als Spieler von Chelsea kommst, zu so einem Verein wie dann, ja, zum Beispiel, das sieht man ja heute noch, wenn dann Spieler irgendwo ausgeliehen werden, dass du dir denkst, das ist ein Riesentalent, der funktioniert aber eigentlich nicht so wirklich dann bei diesen kleineren Vereinen. Ist es so, dass man sich dann vielleicht denkt, was wollt ihr eigentlich? Ich bin der Junge vom FC Chelsea, ihr könnt mich mal so quasi, hat man dann schon so ein bisschen dieses, und wenn ich hier nicht funktioniere, ich verdiene da mehr, dann gehe ich halt zurück, ist doch mir egal. Oder hat man schon dieses Gefühl, man schuldet dem Verein in Anführungszeichen was, oder ist man eben so abgehoben, dass man eben denkt,
also
das beobachtet man ja teilweise schon auch.
Ja, es ist wichtig, dass du dich selbst reflektieren kannst. Und es gab eine Zeit, habe ich ja gesagt, auch ja, so die zweite, dritte Saison, da war es schon auch etwas abgehoben von meiner Denkweise, dass ich gesagt habe, naja, es läuft ja jetzt im ersten Jahr alles. Ich habe hart gearbeitet, habe diese Tore für Karl und Cole vorbereitet, selber gemacht. Und im zweiten Jahr habe ich aufgehört zu arbeiten und war dann mehr shoppen und dann auch das eine oder andere Bier noch im Pub mitgenommen. Und da habe ich so ein bisschen den Anschluss verloren. Robert Huth in der Zeit hat noch extra gearbeitet, ist länger geblieben. Mhm. Ja? Und dann war es eben auch so der Punkt, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich schaff's nicht. Ich komme nicht dran vorbei. Es war ja dann auch sehr offensichtlich eben zu dem Zeitpunkt.
Ja, denkbar schwierig. Ich meine, du hast da Weltklasse-Leute vor dir, nicht irgendwelche
genau.
Bauern aus irgendwo, sondern...
Es war zwischenzeitlich ein Angebot vom HSV. Lag auch für eine Laie, da war jetzt Chelsea nicht so begeistert. Und damals, weiß ich noch, war meine Denkweise, nee, also HSV. So, und das war der Moment, wo ich im Nachgang gesagt, da warst du echt doof. Ja, das war so diese abgehobene Phase. Ich kann doch jetzt nicht von Chelsea zum HSV. Ja? Und völlig Banane, diese Denkweise.
Aber worum ging es da für dich selber oder war das dann auch so, dass man gesagt hat, also ich will jetzt nicht, dass sie in Deutschland denken, ich bin umgefallen bei Chelsea?
Das war eigentlich so der Hauptgrund, dass ich dann gedacht habe, wenn ich jetzt nach Deutschland zurückgehe und habe kein Spiel in der Premier League gemacht, dass ich mehr so als Verlierer zurückkomme. Und das wollte ich eben nicht. Das war jetzt nichts gegen den HSV, sondern es war eher eben die Rückkehr nach Deutschland, ohne ein Premier League Spiel gehabt zu haben. Und dann eben mit der Entwicklung habe ich dann gemerkt, okay, ich komme da echt nicht ran. Gute Gespräche auch mit Mick McGivern damals gehabt, der mich wieder runtergeholt. Brendan Rodgers kam dann auch irgendwann noch in den Verein. Und dann habe ich gemerkt, als ich dann in den Verein war, erstmal war es ja dann die FC, später dann in Belgien, da hatte ich überhaupt nicht mehr die Denkweise, dass ich irgendwas Besseres bin, sondern habe mich da echt untergeordnet bzw. mit integriert und das lief dann auch gut.
Die Phase kam dann wieder mit Beginn der Saison. Ja, also ihr merkt auch schon an die Zuhörer, Zuhörerinnen gerichtet, das sind auch Dinge, die wir noch, also wir haben ganz viele Stunden lang teilweise schon gesprochen, aber auch diese Dinge auch so noch nicht ausgetauscht. Also klar, fragt man die, also ich will ja nicht auf den Zeiger gehen und sagen, ey, wie war das damals mit dieser oder so. Deswegen ist es auch für uns durchaus neu. Du bist ja zwischendrin, das habe ich auch nochmal mir heute angeguckt, die Mannschaft vor allen Dingen, seid ihr ja nochmal Vize-Europameister geworden, ne? U19.
Ja.
Ja. Finale gegen Spanien, ja. Iniesta, Torres, Reyes, um nur ein paar zu nennen, bei euch in Deutschland waren es nicht die ganz großen Namen, erstaunlicherweise, sind nicht rausgekommen.
Philipp Lahm,
ja, und Moritz, ne? Waren, glaube ich,
Moritz, so die namhaftesten. Mike Hanke war damals noch mit dabei. Dann Matthias Lehmann, der dann auch Köln, 60 Köln.
Habe ich gesehen,
noch Daniel Haas, genau. Alexander Walke, der dann auch noch lange Zeit in Salzburg eben war. Ja, genau. Das war eine spannende Erfahrung. Leider, es war das Finale, sind wir Vize-Europameister geworden, habe ich mich im Spiel gegen Belgien, glaube ich, habe mir die zweite gelbe Karte geholt und war fürs Finale gesperrt. das war natürlich ärgerlich.
So genau, warum es verloren ist, nicht lag ja, nicht ein genau. Talent der Spanier. Die Mannschaft war überbordend gut.
Also es war wirklich... Ich saß da trotzdem auf der Bank mit dabei und habe mir natürlich Iniesta und Torres angeschaut.
Merkt man das gleich? Also hast du gleich gesehen, okay, die haben es?
Also die haben uns teilweise echt hergespielt. Ja. Das 1-0 war auch in Ordnung. Wir haben trotzdem gut dagegen gehalten. Aber es war schon auch verdient, klar. Und gerade nochmal die zwei Iniesta, alles was jetzt eben Ballbehandlung betrifft, diese Übersicht, die Spielintelligenz hatte er damals schon.
Das war so der Standout im Turnier.
Tolles. Ja, Reyes war damals auch noch extrem. Aha. Also wirklich auch dieser Balltreiber, der in die 1 gegen 1 Situationen geht. Du hast Iniesta, der Ballverteiler, dieses Clever. Genau. Und Reyes, der Tempo macht und Torres vorne drin, der die Dinger dann auch macht. Trotz allem haben wir es ja durch dieses Finale eben geschafft, uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
Also das nur so am Rande, mag sicherlich auch mit reinspielen, dass man hier in Deutschland gedacht hat, okay, der Kneißl, das wird ganz sicher einer, der da durchbricht. Und dann bist du aber bei Chelsea jetzt in dieser Mühle plötzlich drin. Du hast schon gesagt, Mourinho kam dann irgendwann, hat alle Jugendnationalspieler zurückbeordert. Wie bist du mit ihm in Kontakt gekommen? Wie ist das überhaupt weitergegangen mit ihm dann?
Also Mourinho ist für mich ein sehr spezieller Mensch. Er bedeutet mir sehr viel, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel mit ihm zu tun hatte. Zum einen fand ich eine extreme Wertschätzung, dass er gesagt hat, alle Jugendnationalspieler, die ausgeliehen sind oder die in der Jugendmannschaft sind, wie auch immer, alle hoch zu mir. Das waren teilweise 40 Spieler auf zwei Plätzen verteilt. Und er hat es geschafft, ohne jetzt mit jedem persönlich jeden Tag zu sprechen, dass du in jeder Trainingseinheit den Platz verlässt und du denkst, du bist der beste Spieler auf deiner Position weltweit. Wie klappt sowas? Wie kriegt er das hin, ohne dass er mit dir spricht? Und das hat mich so fasziniert, dass ich gerade in der Vorbereitung, haben wir immer zweimal am Tag trainiert, zwischendrin sind wir immer ins Hotel, das so ein paar hundert Meter weiter war, zur Mittagspause dann rein, haben uns immer hingelegt. Frank Lampard, John Terry, Arjen Robben, die haben sich alle hingelegt und gepennt. Und ich habe alles mitgeschrieben. Ich habe mir die Trainingseinheiten aufgeschrieben. Ich habe, warum ist er so speziell? Wie kommuniziert er? Was ist das für eine Ausstrahlung?
Also Special One stimmt.
Special One stimmt für mich zu 100%, weil er das natürlich auch mit seinen damaligen Methoden, war schon ein bisschen anders, du kommst raus und dehnst dich erstmal, statt zwei Runden einzulaufen. Also er hat alles so ein bisschen gedreht. Und das war extrem spannend, der Typ.
Ist ja, wir haben jetzt im Podcast immer mal wieder, das ist auch so ein Running Gag geworden, dass sich Medien an ihm abarbeiten, weil er so ein arroganter Typ ist, der inzwischen auch so in die Mannschaft feuert. Aber kannst du so aus dem Innenleben, wie der mit den Spielern umgegangen ist, so diese spezielle Art, dass er teilweise ja nach außen irgendeinen Nebenplatz aufmacht, um die Mannschaft zu schützen, merkt man sowas? Also ja. Hat man den dann, war die so geschlossen hinter dem auch, oder?
Also dieses Vertrauen, das er geschaffen hat zwischen Mannschaft und Trainerteam, auch innerhalb der Mannschaft, das hatte ich so noch nie erlebt, dass er das in so einer kurzen Zeit schafft. Und dieser, jetzt muss man auch sagen, ich war ja nur 4 Wochen dabei, danach ging es ja dann für mich weiter nach Belgien, weil ich auch gemerkt habe, okay, auch hier wird es schwer, wieder erneut Stars, die dann kommen.
Nachlegen, genau.
Genau. Aber die Zeit habe ich natürlich gerne mitgenommen, innerhalb dieser Zeit das schon so mitzuerleben, plus danach bist du ja trotzdem noch mit Spielern in Kontakt. Gerade Robert war ja dann ein Faktor und er echt eine klare Kante fährt in der Kabine, also richtig klare Kante, so dass es auch, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber es gab einen portugiesischen Nationalspieler, der heulend in der Mannschaftsbesprechung saß, weil er ihn so rund gemacht
Carvalho,
hat.
Carvalho, Ferreira, Deco.
Irgendeiner war es davon. Ne?
Ja, von den drei genannten schon.
Und ja. Okay. Und das ist dann schon so eine Situation, die irgendwie komisch ist, wenn du das hörst. Ich war da nicht dabei, wurde mir dann eben zugetragen. Er geht aber sofort danach hin und nimmt dich in den Arm und erklärt dir das Ganze nochmal. Ja, und
ich habe dich jetzt gerade angebrüllt, weil du bist ein Vollidiot. Aber
ja, aber auf einer anderen
Weltklasse-Vollidiot. Das ist
eine andere Ebene einfach. Ne? Und wie er eben ich kann dir eine Anekdote eben noch dazu erzählen, weil ich bin ja dann weg, war dann noch 2 Jahre dann wieder dann in Burghausen und Düsseldorf eben. Und meine damalige Partnerin war die Pressesprecherin von Chelsea und war ich natürlich immer mal wieder in London, hatte aber
du warst mit der Pressesprecherin von Chelsea zusammen?
Ja. Ja. Also,
das genau. Siehst du?
Und wir haben dann nach 2 Jahren haben wir uns mal wieder gesehen. Nach anderthalb Jahren. Und dann kam er auf mich zu, hat mich erkannt.
Also nicht die Pressesprecherin, sondern...
Jose Mourinho kam aus dem Bus, weil ich eben die Mannschaft im Hotel besucht habe, kam aus dem Bus, kommt schnurstracks auf mich zu und sagt, hey Sebastian, wie läuft's in Burghausen? Und du denkst dir, hä? Ich habe 4 Wochen unter dir trainiert, wir haben uns jetzt 1,5 Jahre nicht gesehen, woher weißt du, dass ich in Burghausen noch spiele? Ja? Und das war so eine Situation, wo ich gemerkt habe, krass. Die zweite war... Vor 2 Jahren, als Manchester United gegen Bayern München in der Allianz Arena gespielt hat, in der Vorbereitung, war ich auch dort, war auch im Spielertunnel noch mit dabei und er gibt ein Interview vorm Spiel und sieht im Augenwinkel mich und du siehst auf einmal, wenn sich Blicke treffen, Ja, den kenne ich irgendwo her, Und ich warte und er kommt nach diesem Interview auf mich zu und sagt, hey Sepp, wie geht's dir? Und das war nach 14 Jahren. So. Also den Namen trotzdem noch zu behalten mit einem Spieler, der dir eigentlich nichts gebracht hat. Und ich merke es ja jetzt selbst, ich bin ja auch Trainer seit 4 Jahren in einem Verein. Ich kann mich jetzt nicht an jeden Spieler erinnern. Ja, das ist schon außergewöhnlich.
Und die dritte Geschichte war, dass er dich gefragt hat, wer ist dieser 15-jährige Innenverteidiger in der B-Jugend von Wacker Burghausen und kann ich den zu Chelsea holen?
Richtig.
Aber ich habe abgesagt, weil ich dachte, ach Chelsea, nicht, dass die in Deutschland denken, ich bin ein Verlierer.
Das hat mich lustig, weil Danny Mills hat es mal erzählt, dass er eben ihn getroffen hat beim Spiel und ihm gesagt hat, mit seinen 2 Kids können wir bitte ein Foto machen mit dir? Und dann, ja klar, können wir ein Foto machen, kein Problem. Und 2 Jahre später sagt er, how are the boys?
Ja,
zu ihm sagt er, ich dachte, erstens, der weiß nicht mal, wer ich bin. Zweitens, meine Kinder gleich mal 15 Mal nicht. Und er kann sich daran noch erinnern. Also, muss ein sehr empathischer Typ sein, was alle so erzählen.
Ja.
Natürlich auch manchmal ein Wahnsinniger, aber trotzdem jemand, der die Augen überall hat. Und ja.
Der auch, das wurde ja so nachgesagt, ich weiß jetzt aber nicht, ob das stimmt, dass er Fußballmanager eben spielt, um da eben gewisse Entwicklungen auch zu erkennen und. Also die Namen eher, nenne ich jetzt mal, dass er die Namen drin hat, aber es ist schon eine lustige Verbindung.
Du bist ja kein Gamer oder so, da hast du mal mit dir selbst bei irgendeinem Videospiel gezockt.
Also ein bisschen Ego-Surfen und sowas macht jeder Spieler. Also ich glaube, ich habe mir schon auch das ein oder andere Mal Fußballmanager gekauft, nur weil ich sehen wollte, wie meine Stats waren und nur um mit mir selber zu spielen, wie ich da drauf bin.
Mit dir selber zu spielen klingt nach Quarantäne.
Also ne, im Computerspiel, aber ansonsten habe ich eigentlich wenig gespielt, okay. Mehr Pro Evolution Soccer, das war eine Zeit lang, da habe ich schon gemacht, aber...
Mit Chelsea dann auch, oder?
Das muss ich ganz ehrlich sehen, kann ich dir gar nicht sagen, also das... weiß ich gar nicht.
Das ist Ewigkeiten her. Wenn ich jetzt immer noch so, es gibt ja ehemalige Weggefährten von mir, die es dann irgendwie aus der A-Jugend, B-Jugend, Bundesliga hochgeschafft haben und logischerweise kauft man die dann mal.
Denkt sich, klar.
Ja, also, nee, du warst nicht so gut. Es gibt einen, der kann mir erzählen, Namen nenne ich jetzt nicht, aber der war deutlich hinter mir in der Hackordnung und er kriegt dann plötzlich einen Vertrag bei Kaiserslautern 2. Liga. Ich sag dir, habt ihr, was ist los?
Ja. Ja, also tatsächlich gab es die ein oder andere Version bei Fußballmanager. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt heißt oder war, glaube ich, schon. Ne? Da war ich echt gut.
Ja?
Ja, das hat echt Spaß gemacht, dazu zu gucken. Teilweise besser, als ich wirklich auf dem Platz war. echt gute Tore erzielt. Also lustig natürlich.
Nicht schlecht. Und dann hast du also gesagt, du bist dann irgendwann weiter ausgeliehen worden Richtung Westerlo. Weil ja. So grundsätzlich, wie kann man sich das vorstellen? Also wahrscheinlich war das ja nicht irgendwie die einzigen beiden Clubs, mit denen du Kontakt hattest, sondern da magst du ja mal irgendwie auch innerhalb Englands Vereine gegeben, wo man, das ist mir, glaube ich, mal dunkel erzählt, von Millwall habe ich so im Hintergrund, wo du mal warst auch.
Millwall war so eine Art Probetraining auch, einfach zu gucken, passt das. Und da war es allerdings eine Situation, die war doch etwas heikler. Als Deutscher in diesem Verein gab es auch den einen oder Ultra, der das jetzt nicht ganz so schön fand und das auch klar ans Trainerteam kommuniziert wurde. Also ihr merkt in diesem Podcast, es ist schon etwas länger her, und da waren auch die Ansagen in England noch deutlich strenger. Also es gab eine klare Ansage auch von Ultraseiten, wir würden es begrüßen, wenn kein Deutscher zum Verein kommt. Und damit hat sich die Geschichte dann auch erledigt, also ich hätte es gerne gemacht. Und dann gab es aber diese Kooperation, sehr viele englische Vereine, belgischen Vereine eben haben, dadurch, dass du ja in England, Belgien ohne diese Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis, dass du da spielen kannst, ein Vertrag reicht und gibt es jetzt, die Regularien sind natürlich ein bisschen lockerer. Zum Beispiel Beveren war ja mit Arsenal in der Kooperation, sehr viele afrikanische Spieler und bei uns war es eben Westerlo und da waren wir dann zu viert, die dort in Westerlo gespielt haben.
Also da haben wir schon gemerkt, da waren natürlich schon gewisse Strukturen da und das hatte ja System dann, diese Verleiherei. Genau. Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn du dann ausgeliehen bist? Das ist ja wirklich dieser Begriff Loan Army, kommt ja nicht von ungefähr. Chelsea hat ja teilweise 40 Lizenzspieler irgendwo hingeschickt. Wie kann man sich den Kontakt vorstellen? Ist es dann so, dass du mit dem Cheftrainer täglich sprichst oder war das dann so alle 2-3 Monate mal ein Bericht von vielleicht auch dem Trainer von Westerlo, der schon auch die Order hat, ey, Also die Chelsea-Jungs musst du besonders beobachten oder berichten, wie auch immer. Wie läuft das?
Ich glaube, auch da war ich eben mit in der Phase, die so viele Dinge angestoßen haben und keiner wirklich wusste, was ist denn jetzt eine perfekte Herangehensweise jetzt an diese Sache. Und ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich war auch mit keinem in Kontakt von Chelsea. Es war quasi, okay, du gehst jetzt dahin.
Die SMS-Gruppe gab es damals noch nicht.
Die gab es nicht. Okay. Nee, von daher war das, also wir waren 4 Chelsea-Spieler, Joe Keenan damals und noch 2 südafrikanische Spieler, die dort ausgeliehen wurden und ich eben. Und ja, wir waren so in unserer Clique und wir waren eben Teil der Mannschaft. Und Jan Köllmans war damals der Trainer, belgische Stürmerlegende. Ob er jetzt einen Bericht abgeben musste, weiß ich nicht, wurde auch nie drüber gesprochen. Du warst ganz normal ein Spieler dieser Mannschaft. Und es war jetzt, dadurch, dass ich ja nicht wusste, wie es anders funktioniert, in Schottland war es genauso, du hattest keinen Kontakt, habe ich jetzt auch nichts vermisst oder negativ bewertet, sondern es war dann einfach so. Natürlich sind die modernen Zeiten, also sprich auch mit WhatsApp-Gruppen und einfacher. Was auch immer, ist einfacher. Ja, du bist deutlich besser im Austausch.
Aber also ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du spielst dann bei Besseren, das ist ja dann schon nochmal jetzt von der Klasse her gesehen, abseits dessen, was im großen England passiert, wo ja Chelsea dann auch die ersten Titel eingefahren hat, fühlt man sich da nicht so ein bisschen abgehängt, dass du dir denkst, so, ey, die, ich kann ja hier machen, was ich will, ich kann 15 Tore schießen, kriegt keiner mit.
Also ich habe ja mehrere Signale, nenne ich es mal, bekommen, dass es eben nicht reicht. Und irgendwann ist auch der Punkt, wo du dann das erkennen musst. Ja, und eben, ja, es reicht jetzt. Also es hätte gereicht für diese Mannschaft unter Ranieri vor Abramovic. Da hätte es gereicht. Da hätte ich Premier League Spiele gemacht. Wurde mir ja auch von Claudio Ranieri zugetragen, dass er gesagt hat, hey, ich baue auf dich.
Aber gut, natürlich, das Chelsea ist natürlich ein anderes geworden.
Mit dieser Übernahme von Roman Abramovic war ein ganz anderes Niveau.
Aber daran siehst du ja auch, manchmal ist Profifußball auch eine Sache von Timing, weil du warst in deiner Altersklasse einer der europaweit beachtetsten Spieler, das glaube ich kann man schon so sagen, weil du warst ja Vize-Europameister. Und dann geht es irgendwann so 2 Jahre fast forward, bist du dann bei Westerlo und plötzlich kommt halt der nächste 17-Jährige, der ein ähnliches Potenzial hat.
Im und Nachgang?
Dann
sagst du,
okay, dann nehmen wir den.
Genau, im Nachgang hatte ich daran echt auch zu knabbern. Ja, das war schon auch eine Zeit. Also du bist tatsächlich, ich bin ja dann recht früh aus dem Profifußball raus. Es gab ja Westerlo, dann kam ja Burghausen und Düsseldorf. Und in Düsseldorf habe ich dann auch den Entschluss gefasst, nee, ich möchte eigentlich gar kein Profi mehr sein. Warum? Weil ich eine Nummer bin. So, und wenn du eben nicht performst, kommt der Nächste. Und so kenne ich eben diesen Sport nicht. Ich kenne ihn, dass man das zusammen macht. Und da hatte ich eben als Spieler nicht diese Stärke, da durchzugehen, das zu akzeptieren, dass ich eine Nummer bin, dass ich immer wieder liefern muss. Und mit der Zeit wird es natürlich deutlich besser, weil auch der Trainerstab und das Team ums Team größer ist, auch mit Sportpsychologen und, das Angebot, das man hat. Aber damals war das schon auch, okay, du schaffst es nicht, musst du klar erkennen, jetzt musst du eben nach Lösungen suchen, dass du weiterhin eben Spielzeit bekommst.
Ich mache jetzt mal einmal einen ganz extremen Sprung in die Gegenwart. Das ist ja auch der Grund, warum du jetzt machst, was du jetzt machst.
Genau, das ist auch hier, ich habe die Referenzpunkte, nenne ich mal, oder die Orientierungspunkte, José Mourinho und Brendan Rodgers, die mich echt geprägt haben in meiner Zeit, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ist für einen Trainer zu kommunizieren im verbalen und nonverbalen Stil und darauf eben zu achten, was sagst du, wie sagst du es, ein Gespür für die Situation zu haben. Ich bin jetzt Individualtrainer für Profis natürlich und auch Amateure. Und gerade bei den Profis ist es ja nochmal, da ist meine Zielgruppe eben von 17 bis 24. Das ist genau die Zeit, die ich ja auch durchlaufen habe und habe dann gemerkt, das ist echt, also diese Entwicklung vom jungen Spieler zum Profi, zum wirklich gestandenen Profi, die ist wichtig, dass du da immer wieder auch einen Ansprechpartner hast, einen neutralen Ansprechpartner, der mal, ja, den ganzen Müll abladen kann und mit jemandem sprechen kann, der die Situation auch erlebt hat. Also wenn die Jungs dann kommen, ich hatte gestern gerade eine Situation mit einem Zweitligaspieler, der dann eben auch das Thema hatte und eine Situation hatte und hat gesagt, hey, wie siehst du die Aktion? Und dann kann ich einfach aus meinem Erfahrungsbericht ja schon enorm Druck aus der Situation nehmen und sagte, ah, super, alles klar, danke.
Du musstest die Mandys kaufen. Ja, okay, stimmt, natürlich.
Okay, klar, ich habe übrigens, ich habe einen Artikel gelesen im Spiegel, also der war ganz furchtbar, aber da dürfen, du musst ja als Journalist immer so beschreibende Elemente rein, wo das Einzige, da haben die sich beschrieben als dunkelhaariger Schlacks mit modischem Kinnbärtchen damals. Also um es nochmal.
Ja.
Ja, also, da ist so eine geile Holzkette noch um und offener Kragen.
Also wir haben ja vor der Aufnahme kurz gescherzt, dass ich gesagt habe, naja, es war so die Zeit, wenig Berichterstattung, wenig Bilder. Ja, ich hätte mir schon mehr Bilder gewünscht. Und dann hast du ja gesagt, naja, ob das so gut gewesen wäre.
Es ist tatsächlich nämlich das Erstaunliche. Also das kennen wir ja auch. Also du hast in der Zeit so, das ging ja erst so 2007, 2008 los, dass wirklich detailliert online berichterstattet. Das heißt, es gibt gar kein Archiv. Und das ist ja echt erstaunlich, dass man über dich eigentlich immer nur weiß, okay, ehemals Chelsea, irgendwas mit Mourinho, weil du hier oder da mal eingeladen warst, ja. Aber du konntest dich jetzt nie so, also das ist jetzt, zumindest ist mir jetzt nicht bekannt, dass du jetzt mal so drüber gesprochen hast, was das Besondere an Mourinho ist, wie sich das bei Chelsea so verändert hatte, mag vielleicht in England irgendwie anders gewesen sein, aber so detailliert habe ich das selber auch noch nie gehört. Wie gesagt, ich will dich jetzt auch nicht immer, auch so zu Beginn, als wir dich dann kennengelernt haben, so ist jetzt auch nicht, dass du hingehst und sagst, ey, erzähl ja, mal, also ja. Das macht man ja irgendwie nicht.
Und das, deshalb ist ja immer noch so dieses Image, naja, er war bei Chelsea, hat es dann geschafft, muss man ja auch klar sagen, ja, stimmt, eben auch gerade mit dieser Übernahme bei Roman Abramovic. Man muss schon auch sagen, ich will mich da nicht rausreden, ich glaube, diese Mannschaft nochmals unter Ranieri vor Abramovic, ja, da wäre ich Premier League Spieler geworden dann in dem Fall, aber eben für diese wirklich richtig hohe Qualität hat es eben nicht gereicht. Okay. Dennoch, glaube ich, es ist so viel Wert in dieser Reise drin, dass ich jetzt den jungen Spielern mitgeben kann. Auf der einen Seite bin ich froh, dass es gar nicht so viele, nicht so eine große Berichterstattung gibt, weil dann könnte man tatsächlich auch, ja, dann liest ja alles durch, dann weißt du schon mal viel. Ich bin froh, dass ich es jetzt einmal sagen kann. Auch zu sehen, wie wertvoll diese Zeit war. Ja, auch Brendan Rodgers, den ich ja im Nachgang nochmal
wie war der so? Ich meine, der Dame ist es gefallen und das ist ja auch eine Premier League-Ikone mittlerweile und war ja ziemlich schnell klar, dass das einer werden könnte. Hat Mourinho auch mal gesagt, es war ziemlich schnell klar, dass es einer wird.
Ja.
Auch Frank Lampard hat das letzte Mal nochmal gesagt, dass man, der hat sofort mehrere Sprachen gekonnt, weil er gesagt, das kann nicht wahr sein. Ja. Total intelligenter Kerl. Und Mourinho hat ihn ja geholt dann. Was zeichnet ihn aus? Oder wie war er im Umgang mit dir? Welche Berührungspunkte hattest du mit ihm?
Also ich unterscheide Mourinho in der nonverbalen Kommunikation, Körpersprache, Ausstrahlung, Präsenz. Mhm. Brendan Rodgers in der verbalen Kommunikation.
Verbindest du beides?
Und ich versuche das zu kombinieren, also wirklich die besten Punkte von beiden mit reinzunehmen. Brendan Rodgers war nie mein Mannschaftstrainer. Er war für die Jugend, für die U19 der erste Trainer und ich war in den Reserves, als ich aus Westerlo wieder zurückkam, mal ein halbes Jahr. Und wir haben auch immer zeitgleich trainiert und ich habe dann gesehen, dass er noch extra Training, Einzeltraining mit den Jungs macht danach. Und ich fand die Einheiten so geil, dass ich gesagt habe, kann ich bitte noch mittrainieren? Ja, als Reserve-Spieler noch zu der U19 zu gehen. Und da haben wir uns angefreundet. Ja, und da bin ich eben so auf diesen Trichter gekommen, Individualtrainer, sich eben früh mit dem Thema schon zu beschäftigen. Und warum höre ich dem Typ denn gerne zu? Ich weiß es gar nicht. Aber irgendwie schafft es, dass ich an seinen Lippen klebe. Und das ist seine große Stärke. Und ein Baustein, das hat er mir dann im Nachgang erzählt, 2014, als ich ihn in Liverpool besucht habe. Da waren wir dann eben im Trainingsgelände Melwood in seinem Büro und dann, wir jetzt Jürgen Klopp noch aktuell auch seine Interviews dort macht, und dann saßen wir da eine Stunde in seinem Büro zusammen, da hat er gesagt, naja, also was ich jetzt wirklich raushause in Insider, das ist NLP, wirklich dieses neurolinguistische Programmieren, ist ein ganz großer Faktor in seiner Arbeit, hat er 4 Jahre lang intensiv studiert, um zu schauen, wie bekomme ich die Spieler auf meine Seite, dass sie eben mir zuhören, dass ich auf deren Ebene kommen, also deren Sprachmuster auch anpasse, und genau das habe ich eben mit übernommen, in die Fußballersprache mit einzubauen.
Also wird er auch manchmal gerne für belächelt, so
ja,
Charakter zeigen und so.
Ja, klar, es hört sich im ersten Moment komisch an, aber es ist tatsächlich so, wenn er was sagt, die Spieler hören zu und es hat trotz allem Inhalt, also es ist jetzt nicht nur ein Dampfplauderer, der irgendwelche Motivationssprüche raushaut, sondern das hat echt Inhalt, er ist taktisch stark und verbindet das eben mit der Sprache, die du als Spieler verstehst. Mal hast du, bist du ein Spieler mit Migrationshintergrund, mal halt Engländer und kommst eher aus London, der andere ist Scouser, dass du da eben verschiedene Sprachmuster eben mit einbauen kannst. Und da ist er extrem intelligent und das macht ihn so wertvoll.
Der ja auch mittlerweile ein Buch an die Hand gibt mit seinen taktischen Vorgaben und Ideen, die er hat.
Ja.
Unter anderem so auch ein Motivationsbuch, damit man eben auch versteht, was er taktisch vorhat, was er menschlich vorhat mit dir. Und auch den schönen Satz geprägt hat, man kann keinen Berg in einem Anzug erklimmen. So quasi immer schön schwitzen und immer schön Gas geben. Ist eigentlich natürlich schon, irgendwo hat er natürlich recht und ist natürlich, glaube ich, auch wieder der Punkt, die Leute eben zum Arbeiten zu bekommen, in Anführungszeichen, an sich zu arbeiten natürlich logischerweise auch.
Das ist ja jetzt letztendlich immer wieder auch die Basis. Also du musst ja arbeiten, du musst schwitzen, genau. Du musst auch mal über deine Grenze hinausgehen. Also eben auch Spieler zu sehen, die vom Platz gehen und ganz ehrlich, die kotzen. Mhm. Ja, also wie viele Spieler habe ich gesehen und war teilweise mit dabei, ich musste aufhören zu laufen oder zu trainieren und musste am Zaun und musste mich übergeben, weil die Einheiten insgesamt zu hart sind. Mhm. Und das gehört einfach dazu. Ja, ist Teil dessen in der Ausbildung, also es ist nicht immer nur, was wir eben auf den Instagram und wie auch immer die schönen Bilder sehen. Das ist Teil dessen, aber diese harte Arbeit siehst du halt eben
nicht. Du musst halt wirklich Charakter zeigen.
Du musst
Charakter zeigen. Um das vielleicht dann auch als Frage drüber zu stellen, war es insgesamt so, dass du sagen würdest, du hast in deiner Karriere, über deine ganze Karriere geblickt, gesagt, warst du am Kotzen? Also war das so, dass du sagst, ich habe wirklich alles versucht und ich habe alles probiert und es hat nicht gereicht? Oder sagst du, da hätte ich einen Meter mehr gehen können, dann hätte es vielleicht gereicht. Ich meine, das ist die härteste Frage, die man stellen kann, weil das jetzt wird es ernst.
Also letzten Endes, glaube ich, bist du irgendwie in der Balance, weil du eben natürlich sehr hart gearbeitet hast, um auf ein gewisses Level zu kommen. Dann gab es eben die Phase, in der ich schon auch einen Boden unter den Füßen verloren habe. Da habe ich aufgehört zu arbeiten und da habe ich letzten Endes auch den Anschluss verpasst. Und gerade in dieser spannenden Phase, siehe Robert Huth, ich habe ihn nach wie vor, jedes Mal, wenn ich mit Spielern spreche, habe ich ihn nämlich als Referenzpunkt. Der
jetzt auch nicht der mega talentierteste Spieler war.
Nee, aber genau das hat er eben ausgemerzt.
Genau, aber er ist auch kein...
Er hat beispielsweise unter Claudio Ranieri nach dem Training, hat er dann gesagt, spiel mir einfach aus dem Mittelfeld, von der Mittellinie, 10 Bälle hoch zu, ich bin im 16er und ich köpfe die Dinger einfach nur raus.
Ja, habt ihr ja.
So, ist eine einfache klar. Herangehensweise, aber du stärkst einfach dein Spiel damit. Und wenn du das eben auf einem konstant hohen Level machst, hat es eine Außenwirkung, also sprich zum Trainer, der sieht, du arbeitest an dir, ja, du erkennst die Situation, du bist proaktiv, machst das Ganze, nimmst es in die Hand und wartest nicht, bis der Trainer zu dir kommt und du arbeitest an dir, du wirst ja besser,
ja,
automatisch. Ja, und deshalb hat er sich diesen Vorsprung erarbeitet und definitiv auch verdient.
Dann vielleicht die Anschlussfrage, war, also jetzt mal die Erfahrung, die Experience ausgeblendet, war Chelsea die richtige Entscheidung oder würdest du sagen, zum Beispiel, vielleicht wäre Ajax, die natürlich einen ganz anderen Ansatz haben, mit Spieler eher, ich sage jetzt mal, sachter in die Geschichte reinzuführen, wäre das nicht vielleicht besser gewesen oder nur als Beispiel? Oder sagst du, nee, der Weg war es mir wert? Alles gut.
Ist ja was du jetzt auch anders bewerten kannst, wenn du junge Spieler beratschst.
Ich meine, zum Beispiel, ich sage immer, Martin Ødegaard zum Beispiel, der hat den Angebot von Ajax, war da schon, alle Welt sagt eigentlich, das ist perfekt für den, der kann sich da entwickeln, das ist der Fußball, der ihm liegt. Technisch, du kommst langsam aber sicher in eine technische Liga rein und dann holt dich irgendwann mal Real Madrid. Er geht gleich zu Real Madrid und muss dann einen harten Weg gehen. Vielleicht wäre es ja bei dir genauso gewesen.
Den Fehler, den ich gemacht habe, dass ich mir keinen zweiten oder dritten Verein angeschaut habe, dann hätte ich natürlich ein besseres Gefühl für die Komplettsituation bekommen. Ne? Und ich habe mich da so ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, ich habe mich davon anstecken lassen von dieser Euphorie. Ich bin jetzt als Jugendspieler von der Eintracht, der keinen Kontakt zu einer ersten Mannschaft hatte, jetzt sofort bei Chelsea eben dabei. Aber was hätte denn dagegen gesprochen, alle 5 Vereine mal sich anzuschauen für ein paar Tage?
Ja klar, ja. Ich meine, da bist du vielleicht dann heiß und denkst dir, hey, Alter, wo bin ich
jetzt? Und dann habe ich, Vergleichspunkte. Dann kann ich sagen, okay, bei Chelsea war schön, das war der erste Moment, aber den Fehler habe ich gemacht. Im Nachgang, wie ich mich bei Chelsea verhalten habe, auch im Nachgang, ich bin nach wie vor gerne dort, ich bin gerne gesehen, habe ich alles richtig gemacht. Dass das so kommt mit Roman Abramovich, konnte so keiner wissen.
Aber weil die beiden Namen auch gefallen sind, ich glaube, das sind wir noch schuldig, Terry und Lampard zum Beispiel oder Drogba, was sind das für Typen? Ich meine, das muss man, glaube ich, schon noch abarbeiten, weil ich glaube, die Namen sind gefallen. Du hast mit allen auch einen guten Kontakt gehabt und auch ein gutes Verständnis, soweit ich das weiß. Vielleicht, ich glaube, die Fragen muss man beantworten.
JT, also John Terry, nehme ich mit rein, dass es eher ein Kumpel war in der Zeit. Jetzt haben sich natürlich durch die Distanz und jetzt auch die Jahre haben wir jetzt
weniger Kontakt. Der ja eher so als einfacher Charakter gilt, oder ist das, täusche ich mich da? Also was man hört man immer so.
Sehr englisch, sehr, sehr, schon auch sehr laut. Ein Arbeitstier, ja, hat aber auch das Leben genossen. Natürlich jetzt mit den Jahren, mit Familie und. Auch die eine oder andere Eskapade mit dabei hat er jetzt gelernt.
Liebe Grüße an Wayne Bridge.
War schon eher einer, der jetzt mehr so als Spielertyp gilt. Und Frank Lampard, da war ich tatsächlich das einzige Mal in meinem Leben danach, also nach dieser ersten Anfangszeit mit Starstruck. Bei Frank Lampard bin ich es nach wie vor, weil es für mich einfach mein absolutes Idol ist. Die Art und Weise, wie er seine Karriere angegangen ist, wie konzentriert, wie stark analysiert, jedes Spiel, jedes Training, an seinen Stärken zu arbeiten, konstant diese Arbeit reinzubringen. Absolutes Vorbild für jeden Spieler damals, sei es U19, Reserves, erste Mannschaft, die immer gesagt haben, der Typ ist bekloppt, der geht da raus und schießt noch und macht da noch Freistöße, macht da noch Läufe. Ja, also das hat er sich hart erarbeitet und deshalb ist es für mich ein absolutes Idol.
Top 10, haben wir letztes Mal gesehen, Top 10 der Tore, glaube ich, Top 5 sogar Tore, Top 10 Vorlagen, das ist ja irre. Wir hatten die Frage letztes Mal, Scholes, Lampard, Gerrard. Rangliste.
Boah.
Das ist schwierig, ne?
Das ist schwierig.
Also ich hätte Lampard da schon, ich glaube, Gerrard ist so diese Kultfigur und jeder liebt Steven Gerrard irgendwie für irgendwas klingt zu hart, aber irgendwie, der hat eine andere Ebene.
Ja.
Allein die Statistiken, Frank Lampard war, also hol den mal ein.
Hol ihn mal ein und das eben über so eine lange Zeit eben auch, ne? Und das konstant hol. Und er war immer. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, war ich im Frühstückslokal mit der Freundin damals und schaue so eine Treppe hoch und da kommt Frank Lampard oben runter und ich fange an zu zittern. Ja, obwohl ich mit ihm eigentlich tagtäglich trainiere. So, und das war für mich so eine Situation. Er kommt dann zu mir und sagt, hey Sepp, alles klar, setz dich zu mir und Training und über die Situation eben so gesprochen. Normaler Buddy. Trotz allem war ihm immer wichtig, dass er in seinem Kreis bleibt, nie abgehoben. Sehr klar, sehr strukturiert.
Das merkt man auch immer noch, ne?
So,
immer
noch. Spricht. So, hat sich mit Themen befasst, Kinderbuch schreiben schon recht früh, hat eine sehr großes Portfolio an Immobilien in London, das er sich früh zugelegt hat. Also er ist auch den anderen Weg gegangen und nicht immer zu sagen, hey, ich muss jetzt die teuerste Uhr haben. Die trägt er auch, aber es gab auch mal eine Phase bei Chelsea, da war es ein Wettbewerb, wer hat die neueste Uhr? Mhm. Ja, und
da war Messi halt immer Nummer 1?
Ja, Desai war schon weit vorne.
Okay.
Ja, Crespo war noch mit dabei, Veron, also natürlich auch die Topverdiener. Da ging es eben darum, Geld spielte keine Rolle, Hauptsache du hast die neueste Uhr.
Und Sebastian Kaiser kam mit der McDonalds-Uhr, die Licht hatte.
Mit der Casio. Die Casio, die habe ich immer noch an. Die habe ich nicht hergegeben.
Aus Chelsea-Zeiten. Aber meine hat Licht.
Spannend. Ja, genau.
War damals noch der Gag.
Und das war eben Frank Lampard überhaupt nicht. Also auch autotechnisch, natürlich hat er ein schönes Auto, aber...
Wir haben auch schon mal privat drüber gesprochen, wir werden den Zuhörern gar nicht vorenthalten. Wenn man das jetzt alles so hört, ist es auch irgendwie sinnvoll, dass Lampard schneller den Weg ins Management gemacht hat als Terry, den man ja irgendwie als Lautsprecher so als erstes, als vorneweg, und natürlich auch, weil er Kapitän war, im Kopf hätte.
Also es ist verständlich, weil er früher schon damit angefangen hat, seine eigene Zeit zu analysieren. John Terry hat gespielt. Er war ein normaler Spieler, ein sehr guter Spieler, aber von der Denkweise her ein normaler Spieler. Ich gehe zum Training, ich arbeite an mir noch natürlich noch etwas, um besser zu werden, aber es nicht so in dieser Spielerzeit auch analysiert hat. Und das hat aber Frank Lampard gemacht. Einfluss
vermutlich auch mit Harry Redknapp und Frank Senior.
Richtig. So. Und das war dann deutlich einfacher bei Frank Lampard, beziehungsweise deutlich fokussierter. Und damit hat er sich dahingehend eben diesen Vorsprung verschafft.
Ich will noch einmal ganz kurz das Chelsea-Kapitel zumachen. Es ist dann 2005 und du hast schon gesagt, du hast dann irgendwann gemerkt, okay, gut, reicht nicht mehr. Dann kommt Wacker Burghausen. Ich habe das gesagt, wir beide waren damals.
Wir kommen aus Burghausen,
B-Jugend für Wacker gespielt damals. Habe auch in der Saison vorher. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, aber das muss gewesen sein. Da müsste ich 17 gewesen sein und da habe ich mich dann zum ersten Mal so richtig arg verletzt in der Saison. Vorher habe ich mittrainiert, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Wieso kannst du dich nicht an mich erinnern? Das war nicht, weil ich so mies war. Also wäre ja auch so gewesen, aber. In der Saison vorher habe ich damals mit Thomas Broich und Co., dass die aufgestiegen sind, da habe ich noch mit trainiert. Also, und dann kamst du irgendwann dazu und wir waren dann zu dem Zeitpunkt auch immer mal wieder im Stadion haben gesagt, ey, Kneißl, krass.
Ja. Und einer von Chelsea. Ich meine, damals war das ja wirklich so, bei Wacker Burghausen war damals Drittligist und dann aufgestiegen in die Zweite Liga.
Zweite Liga, genau.
Und dann kommt da einer von Chelsea. Ich meine, wir hatten natürlich, der kam Neuzugänge.
Wir haben nichts von dir gesehen.
Genau, wie
wir
gesagt haben.
Natürlich Neuzugänge von Mutation.
Genau. Tom Geisler kam aus, wo kam der her? Chemnitz oder irgend sowas, kam halt so, die Vereine wie Chelsea war ja dann wirklich.
Aber
Chelsea war ja dann wirklich FIFA-Niveau. Da hast du wirklich gedacht, als ob da einer von Chelsea zu Wacker Burghausen geht, so ein Quatsch. Und dann kam da plötzlich einer und wir dachten so, was macht denn der jetzt da? Und dachten da wirklich, Messi persönlich kommt jetzt. Also,
ich wäre zu der Zeit.
Nicht ganz, aber.
Hat ja auch einen Grund, warum es dann eben so war. Nochmal eben auch zu diesem Thema, da musst du dich ja selber auch einordnen können.
Ja, klar.
Ja? Wäre ich jetzt ein Chelsea-Spieler gewesen, dann wäre ich auch. Natürlich hätte ich einen anderen Transfer getätigt, aber war dann damit auch klar, nee, ich habe eben nicht dieses Niveau dann zum Schluss, was ja voll in Ordnung. Ich wäre gerne in England geblieben, hatte aber damals kein Angebot. Ja, es gab mal Gillingham, die angefragt haben, zweite Liga waren die damals und ist aber irgendwie nicht so zustande gekommen. Burghausen war dann sehr interessiert, Belgien gab es noch einen Verein, Schottland gab es noch einen Verein, dann habe ich aber gedacht, naja, zweite Bundesliga. Könnte ein gutes,
vor allem ein kleiner
gutes
Verein,
Niveau sein. Genau, du kannst in Ruhe arbeiten.
Junger Verein, ja.
Und habe mich dafür eben dann entschieden. Komisch war tatsächlich, dass zwei Wochen später waren wir in Österreich im Trainingslager und wir haben gegen Burnley gespielt. Burnley, zweite Liga. Und der Trainer von Burnley kam auf mich zu nach dem Spiel und sagt, Sepp, warum bist du nicht zu uns gekommen? Dann sage ich, wie denn? Warum? Was meinst du denn? Ja, wir haben ein Angebot abgegeben. Und dann sage ich, das gibt's doch nicht. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass über die ein oder andere Ecke, wo vielleicht kein Geld geflossen wäre, weil ich ja ablösefrei war, hätte jetzt kein Geld fließen können, dieses Angebot nicht weitergegeben wurde. Und Burnley hätte ich sehr gerne gemacht, war zu der Zeit eben vergleichbar.
War
so ein bisschen.
Der
Müsste ich dir jetzt dann, müsste ich noch recherchieren.
Weil aber
ich
da war es aber nicht logisch.
Nee. Und das war natürlich eine komische Situation, habe aber das gar nicht mehr weiter dann verfolgt, war in dem Moment doof. Aber Burghausen war ja für mich letzten Endes sportlich gesehen eine der besten Zeiten. Also wir haben ja dann in dieser ersten Saison 2005, 2006, war ja das beste Ergebnis in der Geschichte der zweiten, oder in der Geschichte von der Vereinsgeschichte mit dem achten Platz zum Schluss, glaube ich, war es in der zweiten Liga.
Aufstiegsrennen lange mit dabei.
Genau.
Ja, und jeder dachte ja zu dem Zeitpunkt, okay, irgendwann langfristig geht das Richtung erste Liga.
Ja, das war ja das Ziel. Und ich habe ja die drittmeisten Einsätze in der Mannschaft gehabt. War ja da die Mannschaft Markus Schupp. Ich war im rechten Mittelfeld. Hinter mir als Rechtsverteidiger war Wiesinger.
Champions-League-Sieger.
War eine gute Truppe, war echt eine gute Truppe. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, es war eine super erfolgreiche Saison.
Burghausen hat 20.000 Einwohner. Also es war ja schon ein Fußballmärchen, dass die überhaupt zweite Liga spielen. Mein Kleiner war Wacker noch dahinter mit ein bisschen Geld und so, der Chemiebetrieb, aber trotzdem.
Ja, wir haben echt gut gearbeitet in der Saison. Ja, das war echt schon herausragend, was wir da immer wieder abgeliefert haben, gerade auch gegen die Löwen. Ja, das waren immer wieder tolle Spiele. Auch dann in der Allianz Arena und. Ja.
Und dann ging es weiter irgendwann Düsseldorf. Das ist jetzt sicherlich der Part, der jetzt bei uns einfach thematisch nicht so gut reinpasst. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen extremen Cut. Du bist dann 2007. Und sag ich mal, du hast deine Profikarriere unterbrochen. Du hast es schon mal kurz angekündigt, bist dann nach London zurück. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass du mit Wimbledon ja auch aufgestiegen bist nochmal in die fünfte Liga Conference.
Ich würde gerne sagen, dass das so war. Ich kann mich da nicht dazu zählen, das geht nicht. Aus dem Grund, weil es nur ein Monat war, dass ich dort war. Also es ist, ich bin rüber, ich habe ja die Profikarriere beendet, bin dann rüber zur Freundin damals.
Im Alter von?
24, glaube ich, war es. Und wurde dann Trainer bei Chelsea. Hab dort meinen Trainerschein gemacht und habe dann in der Academy gearbeitet und für ein soziales Projekt. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, so ein bisschen kicken wäre schon noch cool. Naja, probierst du mal AFC Wimbledon. Da gab es einen Kontakt, der hergestellt wurde über einen der Trainer. Und dann habe ich da tatsächlich erstmal nur einen Monatsvertrag unterschrieben, um zu gucken, passt das überhaupt? Und nach einem Monat haben dann beide gesagt, also es war mir dann auch wieder zu viel Aufwand und dann hatte ich dann keine Lust mehr. Und dann habe ich gedacht, nee, stopp, das ist sehr ambitioniert. War aber auch eine spannende Zeit.
Aber du hast gespielt schon mal. Also
3-4 Spiele habe ich gemacht, ja.
Die sind dann damals, das war 6. Liga, und das haben wir irgendwann festgestellt, als wir zusammen ein Pokalspiel kommentiert haben, glaube ich, vom AFC Wimbledon West Ham oder sowas.
Ja.
Und da haben wir dann, hast du gesagt, ja, war bei Wimbledon, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann haben wir festgestellt, dass die in der Saison 06-07, glaube ich, nee, 7-8 war es, glaube ich, sind die aufgestiegen in die Conference damals. Also die letzte Liga vor der EFL, 4. Liga sozusagen.
Ja. Also ich zähle mich jetzt nicht dazu.
Größter sportlicher Aufstiegsheld.
Dann gab es ja tatsächlich in diesem Jahr gab es ja nochmal eine Situation, dass Wivenhoe Town, haben die wenigsten auf dem Schirm, Wivenhoe Town, ich weiß gar nicht, wo das liegt, um ehrlich zu sein, die hatten ein Auswärtsspiel in London und mussten da 3-4 Stunden herfahren, hatten aber nicht genügend Leute, 8., 9. Liga, und wussten, dass ich eben keinen Vertrag habe, bin frei, und haben mich angerufen, ob ich für ein Spiel dazukommen würde. Ja, und dann habe ich gesagt, das ist ja eine spannende Aktion, das mache ich gerne mal mit. Und wurde ein gewisses Geld vereinbart für ein Spiel. So, und dann fährst du dahin, du hast die Mannschaft nie gesehen, diese Gesichter, du wusstest nicht, auf was du dich da einlässt. Und da bin ich dahin, und dann haben aber noch irgendwie 3-4 Leute im letzten Moment doch noch zugesagt. Und dann war ich einfach mit dabei und habe dann gesagt, also wenn du die Mannschaft da hast, alles gut, dann lass deine Leute spielen, die kennen sich, ich setze mich da auf die Bank, bin total entspannt. Habe ich 90 Minuten auf der Bank gesessen. Und das war auch nochmal...
Dort erkennt man dich heute noch.
Alter, also, der gespielt hätte.
Also, Bench Legend. Ich sage das so gerne, ich erzähle das gerne, weil es so spannend, einfach so lustig ist. Du kommst durch den Fußball, kommst du mit Leuten in Kontakt, die fragen dich einfach, ey, hast du Zeit? Und dann bist du da eigentlich für ein Spiel gelistet bei dieser Mannschaft.
Also ich würde gerne noch, wir sind vermutlich schon zeitlich extrem fortgeschritten, ich würde noch vielleicht so ein kleines Best-of machen. Gab es so ein, der unangenehmste Gegenspieler, den du hattest, so in diesem englischen Kontext?
Der unangenehmste?
Training, wie auch immer.
John Terry kann ich gar nicht nennen. Es war eigentlich Dennis Wise, ganz am Anfang. Ja, und Dennis Wise war natürlich einer, der...
Mr. Flat-Top.
Der geht durch dich durch. Also das war... Der so viel Energie, dieser kleine Mann da ausgestrahlt, so viel Kraft, gar nicht zugetraut. Auf der anderen Seite war es natürlich dann auch Marcel Desailly, gerade in seiner Zweikampfführung, da bist du echt eigentlich gar nicht vorbeigekommen. Ich habe es einmal geschafft letzten Endes, das war genau die Situation, die ich beschrieben hatte vorhin beim 1-0. Da hatte ich mal 2 Meter Platz, aber ansonsten war das echt unangenehm. Und ich muss auch sagen, gegen Robert zu spielen, diesen Trainingsspielen, boah, also Minimum 2 blaue Flecken pro Trainingsspiel hast du dann, gehst du da raus.
Wir bauen also schon den Robert Huth-Moment auf, der immer den Podcast kommt, mit dem einzigen deutschen Medium, mit dem er jemals redet. Wer war so der jetzt von der Begabung her Beste, den du gesehen hast live, also mit dem du auf dem Platz gestanden hast?
Hernan Crespo war schon ganz weit vorne.
Ja.
Also da hat selbst Marcel Desailly auch gesagt, hier streiche ich die Segel. Das ist, der Junge ist einfach so intelligent, was jetzt eben diesen Moment des Abschlusses betrifft. Er zieht eben auf, wartet, bis du den langen Schritt machst. Er hat eine absolute Ruhe in der Situation und legt ihn dann an dir vorbei, wenn du den langen Schritt machst. Und wenn du ihn eben nicht machst, haut er dir eben in den Winkel. Also es war eigentlich Standardprogramm, dass du, wenn Hernan Crespo den Ball hat, war es ein Tor, wenn er zum Abschluss kommt, oder er legt halt auf für irgendjemand anders. Es war echt ein außergewöhnlicher Spieler. Ian Rom muss ich natürlich nennen, ist klar, dass er mit seinem Tempo, genau, mit seinem Tempo, mit seiner Energie, damals zwar immer wieder auch verletzt, aber diese Dominanz, die er da in seinen Aktionen hatte, Ausstrahlung, Überzeugung, echt klasse.
Unter uns, also wir sind ja unter uns, gab es jemanden, der da oben war, wo du gedacht hast, keine Ahnung, wie das gehen konnte. Muss ein Irrtum der Natur gewesen sein.
Also ich sag mal, wenn du staturmäßig Tore André Flo auch nimmst, ja, oder denkst, das ist so für mich ein, ja, keine Ahnung, also ganz dünne Beinchen, so Peter Crouch verschnitt so ein bisschen, aber super im Kicken. Und für mich war es damals noch Jesper Gronkjær.
Oh, ja.
Ein Laufwunder hoch 5. Also es ist unfassbar, wie viele Kilometer der im Spiel geschrubbt hat. Ich glaube sogar geraucht und heftig geraucht. Und trotzdem konnte er so laufen. Es war spannend, seine Ballbehandlung zu beobachten. aber, also viele Dinge waren vielleicht gar nicht so gewollt, aber sahen zum Schluss trotzdem gut aus. Sagen wir mal so.
Wer so wie bei uns auch. Der Podcast. Ja. Genau
so. Wer war so der Begabteste, der es nicht gepackt hat am Ende? Also außer Kneißl?
Gab es damals einen Spieler, Leon Knight heißt der. War für mich ein kleiner Engländer, der auch U18 Nationalmannschaft gespielt hat. Crazy, einfach crazy. Der Junge wird durchgeknallt.
Der war also auch in dieser EM, glaube ich, ne? Im Kader Englands.
Ja, ich glaube schon, ja, genau. Ja. Der war eben mit dabei, begnadeter Kicker. Eine super, super Ballbehandlung. Sensationellen Abschluss, klein, wendig, schnell. Das ist der erste Name, der mir sofort reinkommt, weil er eben abseits des Platzes so viel das Leben genossen hat, dass es dann nicht mehr geklappt hat. Jermaine Pennant nehme ich noch mit dazu, dem ich zwar nie gespielt habe, aber gegen ihn gespielt habe, der auch eine ordentliche Karriere hatte.
Dessen Ferrari ja immer noch in Spanien steht und er das nicht gar nicht weiß.
Wenn er das nicht weiß, ja, aber die da wäre deutlich mehr drin gewesen.
Durchgezogen, also nicht wie Grünkehr geraucht, sondern
die haben ja letztes Mal, kennst du die Geschichte, müssen wir mal wieder zeigen, das Video, wo er bei YouTube sitzt, bei Sky im Studio und die ihn irgendwann mal, sorry, we have to make a break, in die Werbung gehen und ihn rausschmeißen, weil er einfach besoffen da sitzt.
Nee.
Das war vor ein paar Mal im Jahr jetzt.
Ja gut.
Das ist wirklich, also der lallt einfach nur und die
haben es irgendwann
mal gemerkt,
genau, das meine ich.
Komm, jetzt reicht's dann.
Ja, das meine ich damit.
Wer war so der Lustigste?
Der Lustigste? Boah. Ich muss gestehen, Robert war schon echt lustig. Einfach so diesen trockenen Humor, der dich auch eiskalt da stehen abblitzen lässt oder dir einen Streich spielt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, noch mit Dennis Wise. Es war immer auch so eine Situation, wenn du Geburtstag hattest, hattest du echt Schiss an dem Tag, weil irgendwas ist dir passiert. Irgendwas hat die Mannschaft gemacht und meist war es eine Badewanne voll mit Eiswasser und du wurdest aber dann erst reingeschmissen, wenn du komplett angezogen warst und nach Hause gehen wolltest nach dem Training. Das ist so eine Situation. Die Legende nach gibt es eine Situation, dass Geburtstag. Der Spieler kam irgendwann in den Flur und dann lag da eine Rolle Schmirgelpapier ausgerollt und dann haben sie ihm tatsächlich die Hose runtergezogen, ihn einmal drüber gezogen und mit Essig dann das Ganze bekleckert. Also ich habe es nicht gesehen.
Leute.
Die Legende besagt, dass es tatsächlich passiert ist.
Das ist der perfekte
kann man jetzt auch interpretieren, ob es lustig ist.
Das ist der perfekte Schlusspunkt eigentlich.
Ja, wie wir schon gehört haben, mit dem einen oder anderen bist du noch in Kontakt. Das ist, glaube ich, auch ganz logisch nach so einer Zeit. Und mit uns selbstverständlich auch. Also dir gebühren die abschließenden Worte des Podcasts. Erstmal danke von unserer Seite,
ja, schön, dass du mitmachst.
Erstmal danke, dass ich ein Teil davon sein darf. Ich verfolge ihn ja schon, höre ja fleißig.
Ja.
Ich finde es extrem spannend, wie ihr das Thema angeht. Macht bitte weiter so. Also es ist wichtig, dass wir nicht nur oberflächliche Dinge haben, sondern dass wir tiefer haben. Ja, davon gibt es genug da draußen.
Also zwischen die Linien müssen wir uns mehr
bewegen. Ja, genau. Ein bisschen. Von daher kann ich mich nur bedanken, dass so viele Zuhörer dabei sind, ja, die interessiert sind und es wirklich eine Nische ist, die sehr, sehr spannend ist.
Wir danken.
Das und jetzt, gerade in dieser Phase wünsche ich natürlich allen noch, bitte bleibt gesund.
Das, glaube ich, sind wirklich die letzten Worte.
In diesem Sinne.
Vielen Dank für alles, Sebastian. Ihr da draußen viel Spaß damit und natürlich, wie gesagt, bleibt gesund, haltet Abstand, bleibt zu Hause. Bis bald. Gib mir, baby, gib mir.